In der Jugendarbeit kommt immer wieder das Thema Liebe, Ehe, Freundschaft, Sexualität auf. Und so macht man das fast jedes Jahr mal irgendwann in der Jugendstunde. Vielleicht manchmal auch zum Leidwesen der Jugendlichen, aber als Jugendleiter denken wir, das ist ein Thema, das wirklich wichtig ist und das man immer wieder auch anbringen muss. Und so hat man vor kurzem auch wieder dieses Themengebiet bei uns in der Jugend. Und eine der Andachten, die wir damals gehalten hatten, die hieß Ehe oder eher nicht. Und genauso habe ich die Predigt heute jetzt auch mal genannt. Ehe oder eher nicht. Weil es in dem Abschnitt, den wir heute lesen, sehr deutlich um Ehe geht. Also Paulus, wir sind ja im 1. Korintherbrief, findet da sehr deutliche Worte, wo es um die Ehe geht und auch um Ehelosigkeit. Und zugegebenermaßen klingt der heutige Abschnitt etwas ehekritisch. Also wenn man das so zum ersten Mal liest, denkt man, oh, das hört sich jetzt nicht so sehr romantisch an, was da so über die Ehe steht. Lasst euch davon aber bitte nicht abschrecken, wenn wir das jetzt lesen. Also macht nicht gleich die Schotten dicht und denkt, oh, das will ich gar nicht weiter zuhören. Ich werde versuchen, in der Predigt zu erklären, warum die Ehe hier vielleicht scheinbar in einem schlechten Licht steht. Wir lesen 1. Korinther 7 und da die Verse 1 bis 16. Sicherlich gut, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wenn ihr mit aufschlagt. Wenn ihr keine habt, man kann sich hinten auch welche ausleihen. Ist vielleicht ganz gut, wenn man da was vor Augen hat, weil es doch ein recht langer Text ist. 1. Korinther 7, 1 bis 16. Auf die Anfrage in eurem Briefe aber antworte ich Folgendes. Ein Mann tut gut, überhaupt keine Frau zu berühren. Aber um der Vermeidung der Unzuchtsünden willen mag jeder Mann eine Ehefrau und jede Frau ihren Ehemann haben. Der Mann leiste seiner Frau die schuldige Ehepflicht, ebenso auch die Frau ihrem Manne. Die Frau hat nicht über ihren Leib zu verfügen, sondern der Mann. Gleicherweise besitzt aber auch der Mann kein Verfügungsrecht über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, höchstens aufgrund beiderseitigen Einverständnisses für eine bestimmte Zeit, um euch ungestört dem Gebet zu widmen, aber dann wieder zusammenzukommen, damit der Satan euch nicht infolge eurer Unenthaltsamkeit in Versuchung führe. Übrigens spreche ich dies nur als ein Zugeständnis aus, nicht als ein Gebot. Ich möchte freilich wünschen, dass alle Menschen so wären wie ich. Doch jeder hat hierin seine besondere Gabe von Gott, der eine so, der andere anders. Den Unverheirateten aber und den Witwen sage ich, sie tun gut, wenn sie so bleiben, wie ich es bin. Können sie aber nicht enthaltsam leben, so mögen sie heiraten. Denn in der Ehe leben ist besser als entflammt sein, das heißt von Begierde verzehrt werden. Den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich von ihrem Manne nicht scheiden soll. Hat sie sich aber doch geschieden, so soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann wieder versöhnen. Und ebenso soll auch der Mann seine Frau nicht entlassen. Den Übrigen aber sage ich von mir aus, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine Ungläubige zur Frau hat und diese einverstanden ist, mit ihm weiterzuleben, so soll er sie nicht entlassen. Ebenso, wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Mann hat und dieser einverstanden ist, mit ihr weiterzuleben, so soll sie ihren Mann nicht entlassen. Denn der ungläubige Mann ist durch seine Frau geweiht und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geweiht. Sonst wären ja eure Kinder unrein und sie sind doch in Wirklichkeit geweiht. Wenn jedoch der ungläubige Teil durchaus die Trennung will, so mag er sich trennen. In solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht sklavisch an eine Ehe gebunden. Vielmehr hat Gott uns zu einem Leben in Frieden berufen. Denn wie kannst du, o Frau, wissen, ob du deinen Mann wirklich retten wirst? Oder wie kannst du, o Mann, wissen, ob du deine Frau wirklich retten wirst? Ich möchte noch einmal kurz beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Jesus, danke dafür, dass du das Beste willst für unser Leben, dass du ja, der Schöpfer und Erhalter des Universums und auch ja, der Schöpfer und Erhalter von jedem von uns am besten weißt, was gut für uns ist. Und bitte hilf uns, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass wir es als die Gebrauchsanweisung für unser Leben sehen, für die es auch gedacht ist. Bitte hilf uns, ja, dass wir dich zu uns heute Morgen reden lassen, und bitte hilf mir, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Ja, die Predigt hat zwei Punkte. Der erste heißt Ehe, Gabe und Herausforderung, und der zweite heißt Ehelosigkeit, Gabe und Herausforderung. Erster Punkt, die Ehe, Gabe und Herausforderung. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass das, was Paulus hier schreibt, vielleicht etwas ehekritisch klingen mag, zumindest auf den ersten Blick. Wenn er sagt, es ist gut für einen Mann, keine Frau zu berühren, also damit meint er, keinen Sex zu haben. Diejenigen, die sie nicht enthalten können, die sollen heiraten, aber lieber wäre es mir, es wären alle so wie ich, nämlich ledig. Das klingt jetzt nicht gerade so, als ob die Ehe was besonders Erstrebenswertes wäre, sondern eher so, als ob die Ehe jetzt der Rahmen wäre, in dem die, ich sag mal, triebgesteuerten Menschen, die ihre Sexualität nicht unter Kontrolle haben, ja, diese Triebe auf legitime Art und Weise ausleben dürfen. So klingt es vielleicht auf den ersten Blick, wenn man es liest. Und wenn dieser Abschnitt der Heiligen Schrift der einzige wäre, der das Thema Ehe und Sexualität behandelt, dann könnte man vielleicht auch zu diesem Schluss kommen, das ist irgendwie, ja, die Ehe ist halt so ein Zugeständnis an die triebgesteuerten Menschen. Was wir aber nicht machen dürfen, ist, dass wir einzelne Abschnitte der Heiligen Schrift aus ihrem Zusammenhang reißen oder einzelne Verse aus ihrem Zusammenhang reißen, sondern wir müssen immer den Zusammenhang, den Kontext beachten. Und dieser Abschnitt, 1. Korinther 7, 1 bis 16, der steht im Zusammenhang von dem ganzen Kapitel, von den Kapiteln davor und dahinter, im Zusammenhang vom ganzen 1. Korintherbrief. Und der ganze 1. Korintherbrief ist wieder im Neuen Testament natürlich verankert, steht da im Zusammenhang, und das ganze Neue Testament hängt auch wieder zusammen, auch mit dem Alten Testament. Die ganze Bibel ist Gottes Wort, und wir müssen sie im Zusammenhang lesen und verstehen. Und ja, jeder Vers, den ich irgendwo da rausreiße, aus dem Zusammenhang, mit dem kann ich dann irgendwelche Irrlehren auch begründen. Wenn ich immer nur mir einzelne Verse rauspicke, irgendwo über die Bibel verteilt. Nein, ich muss immer wieder sehen, wie steht es im Zusammenhang. Und als Bibelleser, da wissen wir, dass Gott schon auf den ersten Seiten der Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann bekommt der Adam seine Frau, die Eva, und der Adam freut sich riesig über seine Frau. Also das ist was Wunderbares. Gott setzt auf diesen ersten Seiten der Bibel schon die Ehe ein und sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Auch wenn das Wort Ehe hier nicht vorkommt, ist das doch die Einsetzung der Ehe, dass da einfach eine neue Zweisamkeit beginnt. Und sogar eine so enge Zweisamkeit, dass die beiden als eins gesehen werden. Und Jesus greift dann im Neuen Testament dieses Wort, was Gott gesagt hat, wieder auf und fügt noch hinzu, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und derselbe Paulus, der hier in 1. Korinther 7 sich scheinbar so kritisch der Ehe gegenüber äußert, der vergleicht im Epheserbrief, Kapitel 5, die christliche Ehe mit der Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Also die liebevollste Beziehung, die es eigentlich geben kann, die soll die Ehe darstellen, für die soll die Ehe ein Bild sein. Und da sehen wir bei diesem kurzen Überflug jetzt auch nur, die Ehe ist ein von Gott gewolltes Geschenk an uns Menschen. Warum dann aber hier diese scheinbar kritischen Bemerkungen von Paulus? Eine Antwort ist, dass Paulus hier ja auf konkrete Fragen der Korinther eingeht. Unser Problem dagegen ist, dass wir diese Fragen gar nicht haben. Wir können nicht einfach im Gesendet-Ordner von den E-Mails mal nachschauen, oh, was habe ich denn damals vor 2 Wochen an den Paulus geschrieben? Ah, das waren die Fragen, da kriege ich jetzt die Antwort drauf, okay. geht nicht, wir haben diesen Brief nicht, den die Korinther dem Paulus geschrieben haben, wo sie verschiedene Fragen gestellt haben. Sie könnten gefragt haben, ist Ehe für uns überhaupt noch wichtig, jetzt wo wir Christen sind? Oder sie könnten gefragt haben, sollen wir als Christen eigentlich überhaupt noch Sex haben? Oder ist es nicht besser, unverheiratet zu bleiben und diese sexuellen Triebe dann bei irgendwelchen sexuellen Dienstleistern zu befriedigen? So wie wir es im letzten Abschnitt gesehen haben, letzten Sonntag, da ging es ja auch dann um die Unzucht und um Prostitution. Tatsache ist einfach, wir kennen die Frage nicht, die die Korinther dem Paulus gestellt haben. Aber wir sehen, dieser Abschnitt hier, der spricht in eine sehr konkrete Situation in der Gemeinde von Korinth, weil er sagt ja, 1. Korinther 7, Vers 1, auf die Anfragen in eurem Briefe, auf die geht er ein. Auf die gibt er Antworten. Also er hat hier nicht vor, eine vollumfängliche und abschließende Abhandlung über Ehe und Sexualität zu schreiben, sondern er geht auf eine konkrete Situation in der Gemeinde Korinth ein. Natürlich immer noch verbindlich auch für uns, aber das erklärt zumindest mal, warum das hier sich vielleicht einfach ein bisschen auf den ersten Blick kritisch anhört, was er sagt. Aus dem Vers 7 in unserem Abschnitt wird deutlich, Ehe und Ehelosigkeit sind beides Gaben von Gott. Da heißt es, jeder hat hierin eine besondere Gabe von Gott, der eine so, der andere anders. Beides Gaben, beides Geschenke Gottes. Wir als Menschen tendieren vielleicht eher dazu, die Ehe als eine gute Gabe Gottes anzuerkennen, als was Erstrebenswertes, als was Schönes. Und Ehelosigkeit oder Single-Sein, das sehen wir vielleicht eher als Bestrafung, als Schicksal und nicht unbedingt als ein Geschenk oder als eine Gabe Gottes. Und auf die Gabe der Ehelosigkeit, da kommen wir im zweiten Punkt nochmal. Jetzt geht es erstmal um die Ehe. Ehe ist eine Gabe Gottes. Das wird deutlich hier in diesem Abschnitt, aber auch in der ganzen Heiligen Schrift sehen wir das immer wieder. Und die Ehe gehört zu den wenigen Dingen, die die Menschheit aus dem Garten Eden retten konnte, die sie mit aus diesem paradiesischen Zustand, den Gott damals geschaffen hat, mitnehmen konnte. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die wurde damals von Gott eingesetzt und das gilt bis heute. Und man kann sagen, eine gute Ehe ist sozusagen ein Stück Himmel auf Erden. Und in dieser Ehe, da darf das Geschenk der Sexualität gemeinsam entdeckt und ausgelebt werden. Paulus schreibt hier sogar, dass Sexualität in der Ehe ausgelebt werden soll. Er sagt, entzieht euch einander nicht. Und auch hier muss man wieder zugeben, das, was Paulus hier über Sexualität schreibt, das klingt ein bisschen technisch. Wenn wir da lesen in den Versen 3 und 4, der Mann leiste seiner Frau die schuldige Ehepflicht. Und damit ist Sex gemeint. Ebenso auch die Frau ihrem Manne. Die Frau hat nicht über ihren Leib zu verfügen, sondern ihr Mann. Gleicherweise besitzt aber auch der Mann kein Verfügungsrecht über seinen Leib, sondern die Frau. Das klingt jetzt nicht so sehr romantisch, sag mal so. Das klingt nicht nach Kerzenschein und auf dem Boden verstreuten Rosenblütenblättern, wie man es aus Hollywood-Filmen vielleicht kennt, sondern das klingt eher distanziert und technisch. Liegt aber auch wiederum daran, dass Paulus hier keinen Beziehungsratgeber schreibt und auch kein Handbuch für die Flitterwochen, sondern dass er auf sehr konkrete Fragen der Korinther eingeht. Vielleicht waren manche der Korinther der Ansicht, dass so etwas, ich sag mal, Triebhaftes oder Animalisches wie Sexualität in der Ehe von Christen doch eigentlich keinen Platz mehr haben sollte. Das ist doch nicht mehr für Christen richtig. Die sollten doch eher geistliche Dinge tun, als sich da solchen leiblichen Freuden hingeben. Und diese Auffassung, die gibt es ja bis heute in christlichen Kreisen, dass Sexualität irgendwie was ist, was, für was man sich schämen müsste, was nicht nicht so richtig gut ist, was man ja nur verschämt irgendwie ausleben kann oder am besten gar nicht ausleben sollte. Solche Meinungen gibt es leider immer noch auch in christlichen Kreisen. Und Paulus tritt solchen Tendenzen ganz klar entgegen. Er sagt ihnen, ihr als Eheleute, ihr sollt eure Sexualität miteinander ausleben. Ihr sollt nicht in irgendeiner selbstgewählten Askese meinen, ihr wärt heiliger, wenn ihr euch dem anderen sexuell entzieht, sondern lebt eure Sexualität zusammen aus. Natürlich, schreibt er auch, man kann auch eine Zeit lang auf Sex verzichten, um sich dann ganz bewusst auch Zeit fürs Gebet zu nehmen. Aber nur, wenn beide das wollen. Gott hat uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen, als Menschen, die auch, als Wesen, die auch sexuelle Empfindungen haben. Und in der Ehe, da darf man diese Sexualität gemeinsam genießen. Und diese ausgelebte oder in der Ehe ausgelebte Sexualität, die soll auch davor bewahren, dieses Verlangen auf falsche Weise zu befriedigen. Aber obwohl die Ehe von Gott gewollt ist und was wirklich Gutes ist, muss nicht jeder auf Biegen und Brechen heiraten. Und das machen der Vers 6 und Vers 7 in unserem Text deutlich. Da schreibt Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, übrigens spreche ich dies nur als ein Zugeständnis aus, nicht als ein Gebot. Ich möchte freilich wünschen, dass alle Menschen so wären wie ich. Und ich denke, dass Paulus das, was er hier in Vers 6 schreibt, also übrigens spreche ich dies nur als ein Zugeständnis aus, nicht als ein Gebot, dass er diese Aussage auf den Vers 2 bezieht, wo er geschrieben hat, dass um Unzucht zu vermeiden, jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben soll. Er sagt also, es ist allein schon deswegen gut zu heiraten, damit der Unzucht ein Riegel vorgeschoben wird. Das ist nicht der einzige Grund, den die Bibel für Ehe nennt. Aber das ist der Grund, mit dem Paulus hier auch vor den Korinthern argumentiert. Aber diese Aufforderung zur Ehe, also um Unzucht zu vermeiden, die möchte er als ein Zugeständnis, als eine Erlaubnis verstanden haben und nicht als Vorschrift, ihr müsst alle heiraten. Denn im Vers 7 schreibt dann ja gleich wieder, dass ich wünschen würde, dass alle so wären wie er. Und Paulus war zu dem Zeitpunkt offensichtlich ledig. Wir wissen nicht, ob er verwitwet war oder ob er nie verheiratet war. Da gibt es, glaube ich, auch ein bisschen Streit so unter den oder Diskussionen unter den Bibellehrern. Aber auf jeden Fall war er zu diesem Zeitpunkt ledig. Warum hat er den Wunsch, dass Leute ehelos bleiben, wenn die Ehe doch eigentlich was wirklich Gutes ist? Weil er einerseits auch die Ehelosigkeit als Gabe schätzen gelernt hat und andererseits wusste er auch um die Herausforderungen, die eine Ehe mit sich bringt. Und über diese Herausforderungen, das schreibt dann auch im weiteren Verlauf des Kapitels noch mehr, darüber wird es dann am nächsten Sonntag in der Predigt gehen und da möchte ich im Andi jetzt auch nicht vorgreifen. Ein bisschen muss ich aber doch darauf eingehen, weil in unserem Abschnitt ja auch von den Herausforderungen der Ehe die Rede ist. Ich habe vorher gesagt, eine gute Ehe kann wie ein Stück Himmel auf Erden sein. Ehe ist das, was wir aus dem Paradies mitnehmen konnten. Leider kann aber eine schlechte Ehe auch eine furchtbare Last für jemanden sein. Sprüche 12, Vers 4, da heißt es, eine tüchtige Frau ist ihres Gatten Krone. Also das ist eine schöne, eine gute Ehe. Eine schändliche aber ist wie Wurmfraß in seinen Gebeinen. Also es ist kein schönes Gefühl, wenn ihr euch das vorstellt, in euren Knochen, im Knochenmark, da knabbert so eine Made an euch rum. Ungefähr so fühlt sich eine schlechte Ehe an. Oder kann sich anfühlen. Gilt natürlich genauso auch für den Mann, dass auch ein schlechter Mann für seine Frau wie Wurmfraß in den Gebeinen sein kann. Oder Sprüche 21, Vers 9, besser ist es, auf dem Dach in einem Winkel zu wohnen, als mit einer zänkischen Frau gemeinsam im Haus. Auch das gilt natürlich für die Männer genauso. Und leider gibt es so manche Ehe, Auch unter Christen, wo man menschlich sagen muss, ich glaube, es wäre besser gewesen, die hätten nicht geheiratet. Beispiele gibt es leider viel zu viele. Und ich möchte hier nur eines erwähnen von einer Frau, die ihr alle nicht kennt, auch gar nicht kennen könnt. Schon einige Jahre her, da hat diese Frau mal mit mir geredet. Sie war damals Anfang 50, ich war 17 oder 18. Und sie hat mir erzählt, dass sie jetzt nach knapp 20 Jahren Ehe über Scheidung nachdenkt. Sobald die Kinder aus dem Haus sind, hat sie sich überlegt, dann lässt sich wahrscheinlich scheiden, weil diese Ehe einfach nicht mehr gut ist. Das war, ja, sie war da einfach überhaupt nicht glücklich drin in dieser Ehe. Die Gründe hat sie mir jetzt nicht alle genannt. Und sie hat mir dann erzählt, sie war Anfang 30, als sie geheiratet hat und sie wollte einfach heiraten. Sie hatte diesen großen Wunsch nach Ehe und es kam aber nie so der Ritter in glänzender Rüstung vorbei, der ihr Herz im Sturm erobert. Aber dann kam dieser eine Mann, den sie dann später geheiratet hat und sie hat gedacht, ja okay, das ist jetzt nicht gerade perfekt, aber lieber eine schlechte Ehe als gar keine. Mit dieser Einstellung ist sie reingegangen in die Ehe und knapp 20 Jahre später denkt sie über Scheidung nach. Bei manchen geht es auch sehr viel schneller, dass sie dann über Scheidung nachdenken oder auch die Scheidung vollziehen. Ich weiß nicht, wie es bei ihr weiterging, ich habe sie aus den Augen verloren, diese Frau, aber beide, sie und ihr Mann, waren beide Mitglieder in einer Freikirche, beide in einer evangelikalen Gemeinde. Und ich fand es damals für mich so eindrücklich. Dieser Satz von ihr, lieber eine schlechte Ehe als gar keine, irgendwo schockierend. Und ich würde den Satz umkehren und sagen, lieber keine Ehe als eine schlechte. Eine Ehe ist ja auch kein Wegwerfprodukt. Wir leben in einer total schnelllebigen Zeit, wo man Dinge benutzt und dann wieder wegwirft, wo Dinge, die heute noch modern sind, übermorgen schon wieder völlig out sind. Ehe ist da ganz anders. Ehe ist lebenslänglich, aufs ganze Leben angelegt. Im Jahr 2007 hat eine Politikerin mal mit einem Vorschlag für Wirbel gesorgt. Sie hat gemeint, man könnte doch eigentlich die Ehe, wenn Leute die Ehe schließen, das zuerst mal auf 7 Jahre befristen. Also nicht bis dass der Tod euch scheidet, sondern bis 7 Jahre. Also ich frage beim Heiratsantrag dann sozusagen nicht mehr, willst du mich heiraten, sondern willst du mich für 7 Jahre heiraten. Ihre Argumentation war, viele Ehen scheitern innerhalb dieser ersten 7 Jahre. Und wenn man die von vornherein befristet, die Ehe, dann könnte man sich doch einen Haufen Scheidungskosten und viel Aufwand sparen. Deswegen Ehe für 7 Jahre. Sie ist mit dem Vorstoß gescheitert. Aber das Verständnis der Bibel ist völlig anders. Da ist die Ehe nicht einfach auf 7 Jahre angelegt, sondern eine Ehe hat so lange Bestand, bis einer der beiden Ehepartner stirbt. Eine Scheidung ist nicht vorgesehen. Und das machen die Verse 10 und 11 aus unserem Abschnitt auch sehr deutlich, wo Paulus sagt, den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich von ihrem Manne nicht scheiden soll. Hat sich aber doch geschieden. Scheinbar war es in Korinth so, dass da schon Scheidungen durchgezogen wurden, als dieser Brief ankam. So soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Manne wieder versöhnen. Und ebenso soll auch der Mann seine Frau nicht entlassen. Und auch andere Stellen der Heiligen Schrift machen das sehr deutlich, diesen lebenslänglichen Charakter der Ehe, diese lebenslängliche Treue. Malachi 2, Vers 16, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr. Oder Markus 10, Vers 9, haben wir vorher schon gehört, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wer eine Ehe eingeht, der geht damit eine hohe Verpflichtung ein. Man bindet sich ein Leben lang an eine Person. Und schon der Volksmund sagt ja, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Und mit ewig ist hier einfach diese für uns eigentlich schon unüberschaubare Zeit des ganzen Lebens gemeint. In der Ewigkeit im Himmel wird es keine Ehen mehr geben, aber die Ehe besteht das ganze Leben lang. Aber, könnten wir jetzt einwenden, was ist denn mit den Versen 12 bis 16? Da geht es doch um Ehescheidung, hier in unserem Text. Ja, da geht Paulus auf einen Sonderfall ein. Da geht es wohl darum, dass sich in einer bereits bestehenden Ehe, also haben zwei Menschen geheiratet, und in dieser Ehe, da bekehrt sich einer der beiden Ehepartner zu Christus. Und dann stehen wir natürlich als Christen vor einem gewissen Dilemma. Auf der einen Seite warnt uns die Bibel davor, mit der Welt gemeinsame Sache zu machen, warnt uns davor, zu enge Gemeinschaft mit Menschen zu haben, die ein völlig anderes Leben leben als wir als Christen. Und auf der anderen Seite ist aber Ehescheidung ganz klar gegen Gottes Willen. Also wie soll ich mich in so einem Fall jetzt verhalten? Was ist denn da richtig? Und Paulus gibt hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, die Antwort: Von dem Christen soll keine Scheidung ausgehen. Wenn der ungläubige Partner unbedingt eine Scheidung oder eine Trennung möchte, dann ist der Christ nicht sklavisch an diese Ehe gebunden. Aber der Christ soll nicht derjenige sein, der die Scheidung forciert. Warum nicht? Die Antwort steht in Vers 14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Etwas schwer zu verstehen, das heißt jetzt nicht, dass der ungläubige Partner oder die Kinder ganz automatisch gläubig werden, bloß weil einer der beiden Eltern an Jesus glaubt. Aber das heißt, dass der gläubige Partner eine Art heiligenden Einfluss auf den anderen und auf die Kinder haben kann. Und ich kannte eine liebe Schwester, die ganz treu ihren Glauben gelebt hat. Und bei der war es so, sie war verheiratet, als sie zu Christus gefunden hat. Ihr Mann ist ungläubig geblieben. Und sie hatte schon vor ihrer Bekehrung keine besonders rosige Ehe und nach ihrer Bekehrung wurde diese Ehe auch nicht besser. Also, ja, diese Ehe war wirklich, wirklich schwer. Ich möchte jetzt hier nicht auf Details eingehen, aber es war eine Ehe, wo man menschlich wahrscheinlich wirklich verstanden hätte, wenn diese Frau gesagt hätte, nein, ich halte es nicht mehr aus, ich muss hier weg. Aber sie ist ihrem Mann treu geblieben bis zu dem Tod dieses Mannes. Und sie durfte erleben, dass dieser Mann sich ein paar Tage vor seinem Tod noch zu Christus bekehrt hat. Und wäre sie aus dieser Ehe ausgebrochen, dann hätte ihr Mann menschlich gesprochen nicht mehr die Chance gehabt, gerettet zu werden. Aber das Leben und das Zeugnis seiner gläubigen Frau hat diesen Mann letztlich doch überwunden. Und an dem Beispiel, da merken wir, dass Ehe nicht immer Schweben auf Wolke 7 bedeutet, sondern dass Ehe auch ganz viel mit Selbstverleugnung und mit selbstloser Liebe zu tun hat. Ehe ist nicht in erster Linie dazu da, dass ich glücklich bin, obwohl das natürlich eine sehr schöne Nebenwirkung ist. Aber Ehe ist eigentlich dazu da, dass Gott verherrlicht wird. Und das ist die Herausforderung, der ich mir bewusst sein muss, wenn ich eine Ehe eingehe. Jetzt können wir natürlich fragen, wenn Paulus hier jetzt den Gläubigen in dieser, sag mal, Mischehe dazu anhält, bei dem Ungläubigen zu bleiben, wäre es dann nicht auch in Ordnung, wenn sich gläubige Christen ungläubige Partner suchen, um sie so zu Jesus zu führen? Sozusagen Freundschaftsevangelisation extrem. Und auf den Gedanken kommen manche. Und immer wieder hört man auch dieses Argument, wenn man mit Menschen über dieses Thema redet, die so eine Beziehung eingegangen sind, aber es könnte doch sein, dass er sich durch mich bekehrt oder sie sich durch mich bekehrt. Ja, das könnte rein theoretisch sein. Gottes Wort räumt diese Möglichkeit ein. Gott kann sogar auf krummen Linien gerade schreiben. Aber Gottes Wort hat zu diesem speziellen Thema auch ganz speziell was zu sagen. Und dazu möchte ich euch 2. Korinther 6, 14 bis 16 vorlesen. Aus einer etwas moderneren Bibelübersetzung, weil es da vielleicht etwas deutlicher wird. 2. Korinther 6, 14 bis 16. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und wer so eine eindeutige Warnung Gottes in den Wind schlägt, wer also bewusst gegen den erklärten Willen Gottes handelt, der kann nicht davon ausgehen, dass Gott ihn auf seinem falschen Weg segnen wird. Dass ein Christ eine romantische bzw. intime Beziehung zu einem Nichtchristen eingeht, ist ganz offensichtlich falsch. Es ist nicht Gottes Wille, es ist Sünde. Und wenn der andere noch so nett ist und noch so super aussieht und alles perfekt erscheint, bis auf diese eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen, dass er nicht Christ ist, dann ist das ein Ausschlusskriterium. Dann denk gar nicht weiter nach über so eine Beziehung. Das funktioniert nicht. Es ist nicht richtig. Und in einem Kommentar habe ich dazu was gelesen, was ich hier sinngemäß wiedergeben möchte. Wer als Christ so eine Beziehung zu einem Nichtchristen eingeht, bei dem sitzt Jesus offensichtlich nicht mehr auf dem Thron des Herzens. Also da ist Jesus nicht mehr der, der wirklich mein Leben regiert. Denn wenn Jesus der wäre, der mein Leben regiert, dann wäre dieser Nichtchrist, mit dem ich diese Beziehung eingehe, entweder von der Entschiedenheit meiner Nachfolge so abgeschreckt, dass er sagt, nee, also mit so einem Fundamentalisten oder wie man dann auch immer bezeichnet wird, möchte ich gar nichts zu tun haben, das möchte ich nicht. Oder diese Entschiedenheit des Christen würde dazu führen, dass dieser Nichtchrist zu Christus findet. Das sind die zwei Möglichkeiten, wenn Jesus wirklich auf dem Thron deines Herzens sitzt. Das war der erste Punkt. Ehe, Gabe und Herausforderung. Und bevor wir zum zweiten Punkt kommen, möchte ich hier eine kurze Erklärung einschieben, weil euch bestimmt auch aufgefallen ist, dass Paulus in unserem Text manchmal etwas sonderbare Formulierungen benutzt. In Vers 8 sagt er, den Unverheirateten aber und den Witwen sage ich. Und im Vers 10 sagt er dann, den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, also Jesus. Und im Vers 12 dann wieder, den Übrigen aber sage ich von mir aus, nicht der Herr. Das klingt irgendwie so, als ob hier Gottes Wort und Menschenwort vermischt wäre, als ob wir es auf der einen Seite mit verbindlichen Anweisungen Gottes zu tun hätten und auf der anderen Seite mit Dingen, die Paulus als Mensch uns weitergibt und die mehr oder weniger unverbindlich sind. Das ist aber nicht so, sondern die ganze Bibel ist Gottes Wort an uns Menschen. Teilweise hat Gott ganz direkt geredet, wir finden wörtliche Rede in der Bibel. Teilweise hat aber auch Menschen benutzt, um sein Wort weiterzugeben. Und wenn Paulus hier davon schreibt, dass der Herr etwas gebietet, dann meint er damit, dass Jesus das bereits gesagt hat, dass wir so eine Aussage in den Evangelien finden. Und damit meint er zum Beispiel diese Stelle aus Markus 10, Vers 9, wenn ich es noch richtig weiß, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das hat Jesus auf dieser Erde gelehrt. Also das sagt Jesus hat Jesus ganz persönlich gesagt. Und wenn Paulus in Anführungszeichen von sich aus redet, dann hat es zwar Jesus nicht so wörtwörtlich gelehrt, als er auf der Erde war, aber die Lehre hat genau dieselbe Autorität, weil Paulus ja in der Inspiration des Heiligen Geistes diesen Brief schreibt und Gott durch ihn der Gemeinde Korinth und uns was zu sagen hat. Das nur als kurzer Exkurs zu diesen Formulierungen. Wir kommen zum zweiten Punkt, Ehelosigkeit. Gabe und Herausforderung. Ich habe schon gesagt, Ehe und Ehelosigkeit sind beides Gaben Gottes. Und als glücklich Verheirateter habe ich dann natürlich jetzt auch leicht reden. Ich kann leicht sagen, Ehe ist super und Ehelosigkeit ist auch gut. Freu dich darüber, wenn du nicht verheiratet bist. Ich habe das Problem ja nicht. Aber wenn jemand wirklich Single ist und lange Zeit Single war und so etwas schreibt, dann hat es nochmal ein anderes Gewicht, als wenn hier ein Verheirateter vorne steht und was über Ehelosigkeit erzählt. Paulus war Single und er war überzeugter Single. Er fand es gut und konnte es als eine Gabe oder als ein Geschenk Gottes annehmen. Und zu diesem Thema Single sein hat auch eine Frau relativ viel geschrieben. Die heißt Nancy DeMoss Wohlgemuth, eine Amerikanerin. Sie hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt Solo dennoch Gloria. Da geht es um das Single-Sein, um die Herausforderungen auch als Single zu leben und es anzunehmen. Und diese Frau war die längste Zeit ihres Lebens Single. Ich glaube, sie hat mit Mitte 50 hat sie irgendwann geheiratet, aber bis dahin war sie glücklicher Single. Und dieses Buch habe ich hinten auch ausgelegt. Wenn ihr das mitnehmen wollt, dürft ihr es gerne mitnehmen. Das kostet 3,90 Euro. Dürft ihr gerne den Korb daneben reinlegen, also am Ausgang links, ja genau, ich habe ein Rechts-Links-Problem. Auf der linken Seite, hier am Ausgang, liegen diese Bücher. Wenn ihr dafür was geben wollt, dürft ihr es herzlich gerne tun, einfach in den Korb legen. Wenn ihr nichts dafür geben wollt, dürft es genauso herzlich gerne tun, das Buch trotzdem mitnehmen. Hauptsache ist, ihr lest das Buch. Weil ich habe selber auch gelesen, obwohl ich verheiratet bin, und ich habe wirklich viel daraus gelernt. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, dieses Buch. Und in diesem Buch, da schreibt diese Nancy DeMoss: Die Bibel lehrt uns, dass sowohl die Ehe als auch das Single-Sein Gaben von Gott sind. Einigen gibt er das Geschenk der Ehe, anderen gibt er das Geschenk des Single-Seins. So oder so sollen wir unseren Familienstand als Geschenk annehmen. Diese Gabe kommt nicht von irgendeinem entfernten Verwandten, der keine Ahnung davon hat, was wir wirklich brauchen. Sie kommt von einem gnädigen Gott, der uns liebt und für jedes seiner Kinder, das ihm die Entscheidung überlässt, die besten Gaben bereithält. Paulus hat den Korinthern geschrieben, dass er sich wünschen würde, dass alle so wären wie er. Und damit hat er sich auf sein Single-Sein bezogen in diesem Zusammenhang. Und im weiteren Verlauf von Kapitel 7, da erklärt er noch ausführlicher, warum Single-Sein gut ist. Zum Beispiel sagt er in Kapitel 7, Vers 32, der Unverheiratete ist um die Sache des Herrn besorgt. Wenn ich also mein Single-Sein als ein Geschenk Gottes annehme und dieses Geschenk bewusst zu seiner Ehre auch einsetze, dann ist es etwas sehr, sehr Gutes. Paulus' Herz hat für Christus gebrannt. Es war ihm ein riesiges Anliegen, dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen. Und Paulus konnte dieser großen Leidenschaft, die er hatte, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, gut nachgehen. Er konnte 3 Missionsreisen unternehmen, die ihn durch den ganzen Mittelmeerraum gebracht haben. Er hat evangelisiert. Und wenn er eine Frau und Kinder gehabt hätte, wäre das nicht so leicht möglich gewesen, weil er auf die hätte Rücksicht nehmen müssen. Er konnte völlig unerschrocken auftreten, er konnte sich schlagen lassen, er wurde ins Gefängnis geworfen, er wurde sogar einmal gesteinigt, er kam die schlimmsten Sachen eigentlich erlebt, aber er hatte, wenn er im Gefängnis saß, musste er sich nicht den Kopf drüber zermartern, was passiert mit meiner Frau, was passiert mit meinen Kindern, wer wird sie versorgen, diese Sorgen waren nicht da, er konnte sich ganz auf die Sache des Herrn da einlassen. Und ich glaube nicht, dass Paulus all diese Strapazen und die ganzen Risiken auf sich genommen hätte, wenn er verheiratet gewesen wäre. Ich glaube sogar, dass es falsch gewesen wäre, wenn er das getan hätte, wenn er verheiratet gewesen wäre. Denn als christlicher Ehemann, da gilt meine erste Verpflichtung meiner Frau und meiner Familie, oder die allererst natürlich dem Herrn und dann Frau und Familie. Und da Paulus diese Verpflichtung nicht hatte, da konnte er seine ganze Kraft, seine ganze Zeit einsetzen für die Gemeinde. Hier möchte ich nochmal diese Nancy DeMoss zitieren. Sie sagt, die Lebensphase als Single ist keine Zeit, in der man in der Luft hängt und darauf wartet, dass der richtige Partner vorbeikommt, damit das Leben losgeht. Diese Jahre als Single bieten eine unglaubliche und einmalige Gelegenheit, uns Christus und seinem Reich auf eine Weise hinzugeben, die verheirateten Männern und Frauen nur schwer möglich ist. Als Single kann man seine Zeit offensichtlich anders einsetzen als Verheirateter. Dasselbe gilt natürlich auch für Geld oder für meine Kraft. Und trotzdem ist es so, dass viele ihr Single-Sein nicht so richtig als Geschenk sehen können. Weil, denke ich, wir es einfach uns anders wünschen. Wir tun uns manchmal schwer damit, das anzunehmen, was Gott in unser Leben bringt. Die Nancy schreibt dazu, wir neigen dazu zu denken, dass das, was wirklich gut ist, die Erfüllung unseres Verlangens ist. Aber in Wirklichkeit ist das höchste Gut in diesem Universum das, was Gott für unser Leben wählt. In Wirklichkeit ist das höchste Gut in diesem Universum das, was Gott für unser Leben wählt. Und ich glaube, das ist eine Lektion, die wir alle lernen müssen. Egal, ob wir verheiratet oder Single sind, egal, ob wir jung oder alt, Mann oder Frau sind, rein menschlich wird es in unserem Leben immer irgendetwas geben, was wir gerne noch hätten und von dem wir meinen, wenn wir das haben, dann sind wir glücklich. Aber wirkliche Erfüllung finden wir weder in der Ehe, noch im Single-Sein, noch im Reichtum, sondern nur in der vertrauensvollen Beziehung zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Jeder von uns hat ja irgendwelche unerfüllten Sehnsüchte oder ist in irgendeiner Weise in seinem Leben herausgefordert, manche mehr, manche weniger. Und wir alle müssen an den Punkt kommen, wo wir zu Jesus sagen können, Herr, wenn es dir gefällt, mich so zu führen, wenn es dir gefällt, das in meinem Leben zuzulassen, was ich jetzt gerade erlebe, dann gefällt es auch mir. Unser Leben läuft jetzt. Das beginnt nicht erst, wenn ich dann irgendwie mein Ziel erreicht habe, von dem ich gerade immer träume. Beginnt nicht erst, wenn ich mit der Schule fertig bin oder wenn ich verheiratet bin oder wenn ich Kinder habe oder wenn ich mein Haus gekauft habe oder gebaut habe oder wenn ich in Rente bin. Nein, das Leben läuft jetzt. Und Gott gibt in unserem Leben so viel Gutes, so viele Möglichkeiten, die wir ganz unabhängig von unserem Familienstand dankbar annehmen können. Aus seiner Hand. Ich möchte noch ein letztes Mal auf dieses Buch hinweisen. Diese Frau kann das mit sehr einfühlsam rüberbringen und einfach auch ja, mit einer anderen Autorität sprechen als ich, weil sie eben das auch wirklich durchgelebt hat, dieses Single-Sein. Wir haben heute Morgen gesehen, dass beides, die Ehe und die Ehelosigkeit, Gaben bzw. Geschenke von unserem liebenden Vater im Himmel sind. Wir haben gesehen, dass beide Geschenke gewisse Herausforderungen mit sich bringen. Aber das Schöne ist, dass wir unserem Vater im Himmel voll und ganz vertrauen können, ganz egal, wie er uns führt. Amen.